Ja, auf ein neues kann man an diesem Tag nur sagen, denn wir haben ja den Anfang des neuen Jahres, des neuen Kirchenjahres und nun geht's wieder von vorne los. Wir fangen wieder an mit Weihnachten, also erst Advent, dann die Weihnachtszeit und dann gehen wir so durchs Kirchenjahr und feiern dann unterschiedliche Gottesdienste, passend eben zu den unterschiedlichen Themen des Kirchenjahres und ja, dasselbe wie jedes Jahr. Irgendwie ist das ja schon eine merkwürdige Erfindung auch, so ein Kirchenjahr, das man immer und immer wiederholt. Also ich glaube bei dem einen oder anderen, also Manfred, bei dir, weiß nicht, das wievielte bewusste Kirchenjahr das schon ist, dass du dann auch feierst, kommen ja schon ein paar zusammen und ja, die Frage ist, muss das denn sein? Können wir uns nicht mal was anderes dann auch einfallen lassen, so für Gemeinde und für Kirche? Weil eigentlich müssten wir es doch begriffen haben, oder? Weiß irgendjemand noch nicht, guck mal, kannst du die runtermachen hier, dann hört der Hall auch auf, danke. Eigentlich müssten wir es ja begriffen haben, oder weiß irgendjemand von euch noch nicht so genau, was Weihnachten ist oder Ostern oder Pfingsten? Natürlich, wenn man woanders mal nachfragt in der Stadt, dann kommen da interessante Antworten vielleicht bei raus, aber wir wissen es doch, oder? Ja. Helge, Pfingsten? Ja. Klar, ne? Weihnachten? Ja. So. Und trotzdem, alle Jahre wieder kommt das Christuskind und dann geht es wieder von vorne los. Warum eigentlich? Weil es nicht darum geht, etwas zu begreifen. Wobei man könnte auch sagen, es geht darum, etwas zu begreifen und das werden wir in den nächsten Tagen und Wochen dann auch erleben. Aber es geht eben nicht darum, einfach irgendwie eine Geschichte zu hören und sie zu verstehen und auswendig zu lernen und dann irgendwann im Bibelunterricht irgendwie dann nochmal nachzukäuen, damit der Pastor dann weiß, okay, wir haben es begriffen. Weil die Geschichte jetzt von Weihnachten und was damit beginnt, die Geschichte von der Menschwerdung Gottes, das ist nicht eine Idee. Es ist auch eine Idee, dass Menschen bestimmt schon darüber nachgedacht haben, wie das denn wäre, die Beziehung zu Gott und. Aber der christliche Glaube ist eben keine Idee. Und deswegen muss man das immer auch wieder so gegenüberstellen und sehen. Also was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Idee und einer Wirklichkeit? Die Idee, das ist etwas, wo ich sagen kann, ja, das ist so ein Wolkenkuckucksheim, das ist etwas, da kann ich dann mal drüber nachdenken, vielleicht abends, wenn ich mit dem Kaffee da sitze oder mal drüber nachdenken, was das irgendwie Schönes sein kann, aber es hat am Ende mit mir richtig viel nicht zu tun. Richtig viel zu tun bekommt es mit mir, wenn ich merke, das ist eine Wirklichkeit, die etwas mit mir zu tun haben will. Und Weihnachten ist eben nicht diese Idee, die wir dann immer und immer wieder hören, sondern Weihnachten und die Geschichte dieses Mannes aus Nazareth ist eine Wirklichkeit. Die will etwas mit dir, die will etwas mit mir zu tun haben und zu tun bekommen. Und wir sind, die Benediktiner sagen das so, die nennen ja ihren Körper so den Esel, den störrischen Esel. Wir sind eben alle miteinander störrische Esel, seien wir doch mal ehrlich. Denn wenn das, was im Evangelium uns verkündet wird, wenn das, was uns in der Weihnachtsbotschaft verkündet wird, wenn das, was wir gerade in diesem Lied miteinander gesungen hätten, wenn das so bei uns ankäme, 1:1, was meint ihr eigentlich, wie diese Welt aussieht? Jetzt könnte man sich wirklich mal zurücklehnen, Tasse Kaffee nehmen und anfangen zu träumen. Wie sähe eigentlich diese Welt aus, wenn das, was wir verkündigen, was wir bezeugen, in unserem Leben eine Wirklichkeit wäre? Es ist eine Wirklichkeit. Aber wie gesagt, der Mensch ist ein störrischer Esel und von daher braucht er das immer und immer wieder mit hineingenommen werden, zu werden in dieses Geheimnis der Menschwerdung Gottes. Denn dieses Geheimnis der Menschwerdung Gottes ist für viele Menschen in dieser Welt und für viele Religionen etwas, wo sie sagen, die Frage danach, wie Menschheit und Gottheit zusammenkommen könnten, das ist eine Frage, die viele Menschen bewegt, auch außerhalb des Christentums. Die meisten Religionen stellen sich eigentlich diese Frage, wie kann das eigentlich zusammenkommen? Dass eben das, was wir Gott dann nennen und das, was der Mensch ist, dass das so nah zueinander kommt. Wie kann denn das passieren? Und wir haben ja gerade in dem Psalm 24 diese Frage gehört: Wer darf auf den Berg gehen? Wer darf an diese heilige Stätte treten? Und das ist im Endeffekt diese Frage, ja, wer darf denn sich diesem Gott nahen? Und das ist erstmal eine allgemeine Frage, das ist keine christliche Frage, das ist keine jüdisch-christliche, eine Frage aus der jüdisch-christlichen Tradition, das ist auch keine Frage der monotheistischen Religion. Das sind Fragen, die Menschen, spirituelle Menschen bewegen. Wie kann ich mich und darf ich mich diesem Gott nahen? Und zum Glück gibt der Psalm ja auch eine Antwort darauf. Und da ist es auch hilfreich, immer wieder das zu lesen. Und die Frage, die Antwort darauf ist: Wer unschuldige Hände hat und ein reines Herz, der darf auf den Berg des Herrn gehen. Der darf an diese heilige Stätte treten. Ich werde mich jetzt auf den Weg machen. Wer kommt mit? Also, wer hat ein reines Herz und unschuldige Hände? Menschen überall auf der Welt, also die, das ist noch nichts Christliches, jüdisch-christlich, monotheistisches. Menschen überall auf der Welt haben diese Ahnung, dass das, was sie sind, am Ende zu wenig ist, um, sag mal, in der Gottesgegenwart zu bestehen. Weil Glaube eben nicht einfach nur eine Idee ist, sondern eine Wirklichkeit. Und wir lesen das ja auch im Alten Testament oder an vielen Stellen eben dann auch in anderen Büchern, dass wer versucht, sich der Gottheit zu nahen, dass der mitunter ein Problem bekommt, weil er eben keine unschuldigen Hände hat und kein reines Herz. Also von daher müssten wir erstmal jetzt versuchen, diese unschuldigen Hände und dieses reine Herz zu bekommen. Die Frage ist, wie kommt man dahin? Wie gelingt das? Jetzt könnten wir uns ja mal ein bisschen austauschen, so kleine Bienenkörbe machen und dann mal darüber austauschen, wie habt ihr das eigentlich in den letzten Jahren und Jahrzehnten versucht, ein reines Herz zu bekommen, unschuldige Hände zu haben und um sich dann Gott nahen zu können. Und wir werden dann unterschiedliche Wege, von unterschiedlichen Wegen hören, aber am Ende wird höchstwahrscheinlich, ich weiß es ja nicht ganz genau, aber höchstwahrscheinlich immer eins rauskommen. Wir haben es nicht geschafft. Wir haben uns gemüht, wir waren auch wirklich emsig, aber wir haben es nicht geschafft. Und die Frage ist jetzt, okay, wie ist das mit den mit dem Herz und mit den Händen. Die haben ja auch etwas, und deswegen schreibt David das ja auch so, die haben ja auch etwas miteinander zu tun. Also das Herz ist ja eben alttestamentlich das, was die Mitte des Menschen ist und was den Menschen steuert. Und das, was unsere Hände tun, hat ja etwas mit unserem Herzen zu tun. Also vieles von dem, was wir mit unseren Händen machen, kommt ja direkt aus unserem Herzen. Und von daher muss man natürlich sagen, es geht zuallererst auch um das Herz. Aber Harald hat uns ja vorhin davon erzählt, von dem letzten Hauskreis, wo sie eigentlich nichts gemacht haben. Ja doch, ihr habt gebetet, aber das ist ja. Und auf einmal merkten sie, dass das, was sie getan haben, also es ist ja auch im weiteren Sinne etwas, Hände haben immer etwas mit dem Tun zu tun, das, was sie getan haben, das ist ihnen zu Herzen gegangen. Also von daher ist es nicht einfach nur so, dass ich sage, okay, wenn das Herz rein ist, dann werden die Hände dann auch Gutes tun. Ich meine, das stimmt schon. Aber die Reinheit des Herzens hat eben viel auch damit zu tun, was wir tun. Und man muss sich doch nicht wundern, wenn man, was weiß ich, sich nur negative Nachrichten anhört, wenn man nur irgendwas Gewaltvolles sich antut, dass man selber ein Herz bekommt, was eben nicht friedfertig ist. Man muss sich doch nicht wundern, dass wenn man zusammenkommt und immer nur über die anderen und den Nächsten und wie furchtbar und alle doof und dann muss man ja sich nicht wundern, dass das Herz dabei irgendwie finster wird. Also es ist schon so. Das, was die Hände tun, ist ein Ausdruck dessen, was in unserem Herzen ist. Aber was in unserem Herzen ist und sich bildet, hat auch ein bisschen etwas zu tun mit dem, was unsere Hände, also und dann weitergedacht, was wir tun. Weil das beeinflusst eben auch unser Herz. David wusste, und das war die Frage, das erste Bekenntnis ist ja, die Welt stammt von Gott ab. Und die Frage, wer ist der, der zu Gott gehen darf, der eben ein reines Herz und unschuldige Hände hat? Und er weiß selber aus seinem Leben, naja, er ist es auch nicht. Und nimmt dann den Leser in diesem Psalm mit auf einen Weg, wo er nochmal das beschreibt, dass, dass das Herz und die Hände eben auch deswegen ist so prominent hier, dass Herz und Hände auch etwas miteinander zu tun haben. Aber dann bekommt diese Geschichte ja irgendwie eine Wendung. Mach hoch die Tür, die Tor mach weit, so lesen wir es. Ja, auch in diesem Psalm, und wir haben es ja auch gerade miteinander gesungen, und ich glaube, in der vierten Strophe geht es ja so, mach hoch die Tür, die Tor macht weit, euer Herz zum Tempel zubereit. Wir wissen, dass wir in dieser Welt, und ich hatte letzte Woche ein sehr interessantes Gespräch auch über dieses Thema, was das denn ist mit Schuld und mit Sünde und mit dem Bösen. Wir wissen ja, dass wir in dieser Welt, in einer Welt leben, die uns auf eine Weise beeinflusst und prägt, dass eben viel Böses dabei herauskommt. Wir wissen, und ich habe ja schon von unterschiedlichen Untersuchungen auch hier dann mal berichtet, wir wissen, dass der Mensch in seinem Werden eigentlich ja, ein immer, ich nenne das jetzt mal so, geschädigteres Herz bekommt. Der Mensch ist nicht böse von Geburt an. Der Mensch ist böse von Jugend auf. Warum? Weil das System, das Prinzip dieser Welt in ihm etwas kaputt macht, in seinem Herzen etwas kaputt macht und daraus am Ende dann auch schuldige Hände werden. Und der Liederdichter hat diesen Psalm ja auch so übersetzt. David hat ja gesagt, mach hoch die Tür, die Tor mach weit. Er hatte ihm damals dann auch das vor Augen, wie das mit Königen so abläuft. Aber das, was wir durch das Evangelium ja wissen, ist, dass es nicht darum geht, eben irgendwie die Kirchen so zu bauen. Früher wurden sie gebaut, dass sie Riesenportale haben, damit auch irgendwelche Könige hindurchkommen können. Ja, das gehörte damals auch dazu. Aber das Eigentliche ist, dass wir unsere Herzen öffnen. Immer und immer wieder neu. Dass wir unsere Herzen öffnen. Und wenn das eben heißt, mach hoch die Tür, die Tor mach weit, dann geht es darum, dass unsere Herzenstüren sich öffnen, dass wir, ich sag mal, die Falltore unseres Herzens, die wir irgendwann wie bei einer Ritterburg hochgezogen haben, weil wir keine Lust mehr hatten, verletzt zu werden, weil wir keine Lust mehr hatten, eben als jemand dazustehen, der irgendwie einfach nur lieb und nett ist, dann haben wir unsere Herzenstore hochgezogen, um die Feinde draußen zu halten, haben dicht gemacht. Und da lädt uns der Psalm ein und dieses Lied ein. Lass die Tore runter, mach die Türen weit auf, weil da will jemand einziehen in deinem Leben, der dein Herz berühren will. Du sollst nicht nur darüber nachdenken, wir sollen nicht nur darüber nachdenken, wie schön das eben ist mit dieser Advents- und Weihnachtszeit und. Nein, diese Advents- und Weihnachtszeit in diesem Jahr will uns auch wieder unter die Haut gehen. Will uns auch wieder erreichen, will uns auch wieder nahe kommen. Und da ist unser Herr so, dass er darauf wartet, dass wir unsere Türen öffnen und die Tore herunterlassen, um den König der Ehren einziehen zu lassen. Warum? Damit unser Herz berührt wird. Damit wir in unserem Herzen diese Verwandlung zur Liebe hin erleben und dadurch am Ende unsere Hände auch nicht mehr so viel Schuld verursachen. Und für die Bibel, für das Neue Testament ist das eben klar, das ist nicht die Voraussetzung eben, um sich Gott nahen zu dürfen. Nein, das ist das Ergebnis daraus, dass man in der Nähe Gottes ist. Das ist das, was dann als Frucht wächst und was sich dann ausbreitet in meinem Leben. Und von daher sind wir auch in diesem Jahr wieder eingeladen. Und das muss jeder für sich selber oder kann und darf ja jeder für sich selber auch so mal ein bisschen durchmeditieren. Wir sind wieder neu eingeladen, so die Tore runterzulassen, die Türen weit zu machen. Und dort, wo das geschieht, werden wir erleben, wie aus dieser Idee des Evangeliums, weil es seit Jahrhunderten gepredigt wird, eine Wirklichkeit wird für mich und für mein Leben und damit auch für die Welt, in der ich lebe. So sind wir eingeladen, auch in diesem Jahr wieder ganz neu, zum x-ten Male eben das zu feiern, was das Christentum ausmacht und was den christlichen Glauben ausmacht. Gott ist Mensch geworden und er will mir nahe kommen. Er will mir zu Herzen gehen, damit am Ende diese Welt auch eine andere werde durch das, was meine Hände und was unsere Hände tun. Ich wünsche uns allen ein frohes neues Jahr und einen gesegneten ersten Advent. Amen.